Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Bernhard Kempf. Hallo. Montag, da geht die Schule wieder los, zumindest ein bisschen. Schüler der ersten bis dritten Klasse, die kehren nach Wochen im Lockdown wechselweise in die Klassenzimmer zurück. Die anderen, die müssen sich noch ein bisschen gedulden und weiter fleißig zu Hause lernen. Begleitet wird der Schulstart in Berlin von einem Testprogramm und die Einzelheiten dazu, die kennt unser landespolitischer Reporter Jan Menzel.
Der Schulstart für die Jüngsten in der kommenden Woche ist ein logistischer Kraftakt.
Alles ist im vollen Gange,
sagt Bildungssenatorin Sandra Scheres, SPD, und verweist darauf, 3 Millionen Schnelltests sind schon an die Berliner Schulen geliefert worden. Weitere Bestellungen wurden ausgelöst als Teil des 70 Millionen Euro teuren Corona-Unterstützungspaketes des Senats. Zentraler Baustein, Schnelltests. Diese müssen derzeit noch von geschulten Kräften durchgeführt werden. Hier springen das Rote Kreuz und andere Hilfsverbände ein, sagt DRK-Präsident Mario Chaya.
Unser Konzept heißt Train the Teacher und bedeutet, dass wir die Lehrer und die Erzieher freiwillig, keine Zwangsmaßnahme, freiwillig in den Schulen schulen, um diesen Test anzuwenden.
Binnen 10 Tagen sollen an allen Schulen jeweils 4 Lehrkräfte so ausgebildet werden, dass sie ihre Kolleginnen testen können, kündigt Chaya an. Die Kapazitäten reichen für 2 Testungen pro Lehrkraft und pro Woche. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi, SPD, spricht von einem Gamechanger und lobt die Qualität des Schnelltests.
Das Besondere ist, dass eben eine geringe Viruslast erforderlich ist und die Pufferlösung, was hier vorliegt, ist vorportioniert und der Vorteil ist, dass Abnahme im vorderen Nasenbereich reicht.
Zusätzlich wird das Land die Kapazitäten für die genaueren PCR-Tests um mehr als 20.000 pro Woche ausweiten. Sie müssen verpflichtend durchgeführt werden, wenn der Schnelltest positiv anschlägt. Die Testung von Lehrkräften durch Lehrkräfte ist gleichwohl nur der erste Schritt. In einem zweiten Schritt sollen auch die Schüler die Testoption bekommen. Dafür muss aber die Zulassung des Schnelltests als Selbsttest durch das zuständige Bundesamt erfolgen. Wenn die vorliege, sei Berlin vorbereitet, sagt Bildungssenatorin Scheres.
Dann stellen wir uns das so vor, dass einerseits das Personal und jetzt kommen auch die Schülerinnen und Schüler ins Spiel, also auch die Schülerinnen und Schüler sich dann zu Hause testen. Das eben 2-mal die Woche.
Auch die Kitas sollen in die Teststrategie einbezogen werden. Hier ist geplant, dass Schulen als Lager- und Verteilstation der Tests für mehrere Kitas im Kiez dienen. Für Eltern und Schüler wird es mehrsprachiges Infomaterial, Anleitungen und Erklärvideos geben, wie die Selbsttests zu benutzen sind.
Jan Menzel war das aus der Redaktion für Landespolitik. Ja, und wir bleiben gleich beim Thema Corona. Der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, der hat Feuerwehrleute und Kita-Erzieherinnen zum Impfen eingeladen, obwohl die noch gar nicht in der Reihe sind. Das sei doch besser, als wenn der Impfstoff verkomme, argumentiert er, doch dafür muss er auch viel Kritik einstecken. Brandenburgs Gesundheitsministerin zum Beispiel, die hat dafür nur wenig Verständnis, wie Inforadio-Reporter Nico Hecht erfahren hat.
Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher klingt immer noch ärgerlich. Berufsgruppen zum Impfen zu laden, die noch gar nicht dran sind, wie es der Landrat von Ostprignitz-Ruppin getan hätte, das gebe die Impfordnung nicht her.
Der Staatssekretär hat sich gestern mit dem Landrat noch mal verständigt. Wir haben das schon kritisiert, aber ich denke, man hat sich ausgesprochen und ich betrachte das jetzt erstmal als erledigt.
Nonnemacher habe aber auch Verständnis. Die Verantwortlichen in den Kreisen würden mit vielen Schwierigkeiten bei der Impfkampagne kämpfen. Aktuell hätten Impfkandidaten doch mehr Vorbehalte vor dem Impfstoff von AstraZeneca als erwartet. Gleichzeitig hat das Bundesgesundheitsministerium aber endlich deutlich größere Lieferungen davon angekündigt, erklärt ein Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums schriftlich.
Danach wird das Land Brandenburg bis zum 1. April insgesamt 170.400 Impfdosen von AstraZeneca bekommen. Das sind deutlich mehr Impfdosen, als es impfberechtigte Personen in der ersten Stufe mit höchster Priorität gibt.
Das heißt, es sind nun für AstraZeneca-Impfungen Termine übrig. Diese habe Ministerin Nonnemacher jetzt für die Prioritätsgruppe 2 geöffnet, sagt sie.
Zum Beispiel Bereitschaftspolizei, die im Einsatz zum Beispiel auf Demonstrationen mit Corona-Leugnern auch einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Oder Beschäftigte in Gesundheitsämtern, die Hausbesuche bei Leuten in Quarantäne machen.
Ansonsten sei aber klar, andere Berufsgruppen zur Impfung zu rufen, die einem geringeren Risiko ausgesetzt sind, verbietet die Impfordnung. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung erklärt ein Sprecher außerdem, der AstraZeneca-Impfstoff verderbe auch nicht schnell, könne mindestens wochenlang gelagert werden. Bevor aber Impfstoff im Regal liegen bleibt, hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke jetzt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gebeten, die Impfordnung zu ändern.
Deswegen habe ich ihn gebeten, nochmals zu prüfen, ob Lehrerinnen und Erzieher nicht mit in diese Priorisierungsgruppe rutschen könnten und wir dann schnell Lehrer und Erzieher impfen können, um dann auch eine höhere Sicherheit zu haben für den Unterricht in Brandenburg.
Das sagt Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke im Beitrag von Nico Hecht. Viele Jahre war er in den Schlagzeilen, jetzt ist er offen, doch kaum jemand fliegt. Das ist zwar nicht selbstverschuldet, hat aber trotzdem massive Auswirkungen für den Steuerzahler. Berlins Flughafenchef Lütke Daldrup musste jetzt zum dritten Mal vor dem BER-Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Die Einzelheiten, die hat Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg.
Die drohenden Mehrkosten konnte auch der Flughafenchef selbst nicht beiseite wischen. Pandemiebedingt, sagte Lütke Daldrup, würden in den kommenden Jahren Einnahmen in Milliardenhöhe verloren gehen. Ausgleichen müssen das Minus die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund, voraussichtlich durch eine Teilentschuldung. Der SPD-Obmann im Untersuchungsausschuss Jörg Ströter teilte die Auffassung des Airport-Chefs und nannte eine Teilentschuldung
den einzigen gangbaren Weg. Jetzt, wo ich nur noch 10% Flugverkehr habe und das sicherlich aller Lungen vielleicht noch weitergeht, werden wir nicht drum herum kommen, die Teilentschuldung zu machen.
Auf 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro könnte sich laut Experten die Teilentschuldung summieren. Nach einem solchen Schuldenschnitt könnte die Flughafengesellschaft ab 2025 wieder eine schwarze Null schreiben, rechnete Lütke Daldrup den Abgeordneten vor. Eine Brücke, über die der Grünen-Obmann Harald Moritz nicht gehen wollte.
Wir haben schon oft gehört, wann die schwarze Null erreicht wird und immer ist was dazwischen gekommen.
Für Flughafenchef Lütke Daldrup steht schon der nächste Termin an. Am kommenden Dienstag wird das Terminal T5, der frühere Altflughafen Schönefeld, vom Netz genommen und eingemottet. Die Corona-bedingte Zwangspause dauert voraussichtlich ein Jahr.
Der BER ist offen, doch nicht alle Probleme sind gelöst, Inforadio Flughafenexperte Thomas Rautenberg berichtete. Beim Überfall auf einen Geldtransporter auf dem Kudamm in Berlin sind zwei Sicherheitsmitarbeiter verletzt worden. Die Täter konnten unerkannt mit der Beute fliehen. RBB-Reporterin Helena Dähler hat die Einzelheiten.
Vom hellblauen Geldtransporter bis zu den Automaten in der Bankfiliale sind es nur wenige Meter über den breiten Gehweg am Kurfürstendamm. Hier wurden die zwei Sicherheitsmitarbeiter von mehreren bewaffneten Tätern überfallen. Dabei wurde Gewalt angewendet und Reizgas eingesetzt. Die zwei Mitarbeiter wurden dabei verletzt und liegen im Krankenhaus. Auf einem Video, das kurz nach dem Überfall in sozialen Netzwerken geteilt wurde, ist zu sehen, wie vier Täter in orangener Kleidung, ähnlich der Berliner Stadtreinigung, Geldkassetten aus dem Transporter in einen großen weißen Sack packen. Auf dem Boden krümmt sich ein Sicherheitsmitarbeiter, auch die Pistolen sind zu sehen. Die Berliner Polizei konnte dieses Video verifizieren und suchte kurz darauf weitere Zeugen, so Michael Gassen.
Wir gehen davon aus, dass zum Tatzeitpunkt auch eine Menge Passanten hier im Bereich des Kurfürstendamms unterwegs waren, die möglicherweise die Tat beobachten konnten, die eventuell sogar Aufnahmen von der Tat gemacht haben. Daher haben meine Kolleginnen und Kollegen ein Hinweisportal geschaltet, auf dem kann man dann die gemachten Aufnahmen einstellen.
Die Täter flüchteten nach dem Überfall in einem Audi. Erst hieß es von Seiten der Polizei, dass ein ähnliches Fahrzeug in Kreuzberg überprüft werde. Danach dann, dass es einen Zusammenhang geben könnte mit einem Auto in Schöneberg.
Das Fahrzeug in der Bessemerstraße, das komplett ausgebrannt ist, da verdichten sich die Hinweise, dass es sich hierbei um das Tatfahrzeug handeln könnte.
Nach den Tätern wird gefahndet. Darüber, wie hoch die Beute war, konnte die Polizei keine Angaben machen.
Mal wieder ein spektakulärer Kriminalfall in Berlin, RBB-Reporterin Helena Dähler berichtete. Brandenburg verlängert die Mietpreisbremse, doch die soll künftig in weniger Kommunen als bisher gelten, obwohl die Mieten teils kräftig steigen. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg begrüßt zwar die Verlängerung, bedauert aber den Wegfall der Mietpreisbremse in einigen Kommunen. Und die Linksfraktion im Landtag, die fordert eine Ausweitung der Mietpreisbremse auf weitere Städte und Kommunen. Aus Potsdam, Amelie Ernst.
Mieterinnen und Mieter, unter anderem in Potsdam, Kleinmachnow, Falkensee, Hoppegarten und Hohenneuendorf, atmen auf. Für sie soll die Mietpreisbremse weiter gelten. Demnach dürfen dort bei Neuverträgen die Mieten maximal 10% über dem Mietspiegelwert liegen. Anders als in Orten wie Hennigsdorf, Bernau und Nutetal. Dort soll die Mietpreisbremse nun wegfallen. Ein falsches Signal finden André Stahl und Ute Hustig, die Bürgermeister von Bernau und Nutetal. Schließlich stiegen die Mieten auch bei ihnen vor Ort deutlich.
Vor 5 Jahren hat man also im Erstbezug problemlos eine Wohnung für 7,50 Euro anmieten können. Wenn Sie heute eine Wohnung in Bernau anmieten, müssen Sie über 10 Euro in die Hand nehmen. Teilweise gehen diese Preise sogar bis 11,50 Euro hoch.
Wir reden ja jetzt nicht davon, dass man gar nicht die Miete erhöhen darf, sondern wir reden davon, dass man die Miete nur zu einem gewissen Umfang erhöhen darf in einem gewissen Zeitraum. Und ich finde das vollkommen angemessen, genau um dort die Krankenschwester, die Erzieherin, den Verwaltungsangestellten, den Busfahrer dementsprechend zu schützen, die dort in diesen Wohnungen wohnen.
Die Landesregierung dagegen geht davon aus, dass in den meisten Orten im Speckgürtel der Wohnungsmarkt nicht mehr so angespannt und die Mietpreisbremse daher nicht mehr nötig ist und dass sich mit öffentlich gefördertem Wohnungsbau genügend bezahlbare Wohnungen schaffen lassen. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter sieht's anders.
Ich glaube, dass wir diesen Wettlauf nicht gewinnen können in der Frage, also wie zum Beispiel CDU ja immer wieder darstellt, wir bräuchten nur einfach genügend sozialen Wohnungsbau für diejenigen, die sich die normalen Mieten nicht leisten können. So, da setzen wir dann mal irgendwie 3 Blöcke hin, irgendwo außerhalb an Stadtränder oder sonst wie. Oder wir versuchen tatsächlich grundsätzlich ranzugehen an die Fragen und das ist ja unser Ansatz.
Die Linke fordert nun ein neues Gutachten von der Landesregierung, in dem auch aktuelle Sozialdaten berücksichtigt werden. Beispielsweise sei bisher nicht erhoben worden, wie viele günstige Wohnungen in einer Kommune überhaupt vorhanden seien, sagt Isabel Vandré, die wohnungspolitische Sprecherin der Linken. Außerdem dürften eng benachbarte Orte bei der Mietpreisbremse nicht unterschiedlich behandelt werden.
Das wird dann deutlich, wenn beispielsweise eine Kommune wie Nutetal aus der Mietpreisbremse gestrichen werden soll, während Stahnsdorf und Kleinmachnow weiterhin in der Mietpreisbremse drin sind.
In der kommenden Woche wird der Brandenburger Landtag über die Zukunft der Mietpreisbremse diskutieren.
Und so war der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon war Bernhard Kempf.
Inforadio Podcast.